ARD Sounds.
Steigende Kosten, warum Pflegeheime immer teurer werden.
5 Jahre nach der Flut, wie geht es den Menschen heute und sind wir besser vorbereitet?
Vom Aussterben bedroht, wie in Brandenburg versucht wird, den Schreiadler zu retten.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen zusammen. Heute ist Mittwoch, der 15. Juli und hier sind Magdalena Bienert und Uli Spinnrad für euch.
Guten Morgen und wie schön, dass wir hier wieder vereint sind.
Jo.
Uli, ich glaube ja, man kann behaupten, dass jeder sich eigentlich wünscht, glücklich, gesund und alt zu werden, oder? Oder
ja. Gesund
zu altern. Und wenn man richtig viel Glück hat, am liebsten noch natürlich zu Hause wohnen zu bleiben. Aber die Kehrseite ist, und das werden leider viele von euch auch jetzt schon kennen aus der eigenen Familie, wenn dann doch Oma oder Papa ins Pflegeheim müssen, weil es einfach nicht anders geht. Und das ist teuer, das wussten wir schon, aber es wird einfach immer weiter teurer und teurer.
Selbst mein Vater hat eben auch schon ausgerechnet, wie viele Jahre kann ich denn noch leben, damit ich das noch weiter bezahlen kann, weil auch er auf gar keinen Fall irgendwie zum Sozialamt gehen möchte. Und das finde ich schon ein bisschen traurig, wenn man 96 wird und dann anfängt auszurechnen, na, wie viele Jahre kann ich mir das Leben jetzt noch leisten?
Tja, der Vater von Ute Krause heißt Heinz Wittenbrock und er ist in einem Pflegeheim in Detmold in Nordrhein-Westfalen. Wir gucken mal drauf, was das die Familie eigentlich kostet und was die Politik für Pläne hat, bei den steigenden Kosten zu unterstützen. Weil es geht eben nicht nur Heinz Wittenbrock so, dass seine ganze Rente nur fürs Pflegeheim drauf geht, beziehungsweise eigentlich reicht die sogar kaum aus, weil die Eigenanteile, also das, was er zuzahlen muss, jedes Jahr immer weiter steigen.
Ich persönlich finanziere ja mein Hiersein selbst. Ich kriege zwar von der Pflegeversicherung, ich habe Pflegegrad 2, gibt es nicht allzu viel. Und vom Gesparten muss ich jeden Monat 300 Euro dazu tun.
Also es sind im Schnitt pro Monat wohl rund 3.350 Euro Eigenanteil im ersten Jahr, was ein Bewohner selbst zahlen muss. Und das sind fast 250 Euro mehr als noch vor einem Jahr. Das hat gestern der Verband der Ersatzkassen veröffentlicht.
Das ist echt Wahnsinn, fast 3.500 Euro im Monat für ein Pflegeheim selber bezahlen. Es ist aber schon auch ziemlich unterschiedlich, je nachdem, in welchem Bundesland man lebt. Es ist zwar überall teurer geworden, aber es gibt da schon nochmal große regionale Unterschiede. Am meisten müssen die Menschen in Bremen bezahlen und am wenigsten in Sachsen-Anhalt.
Der Unterschied zwischen dem teuersten und dem günstigsten Bundesland, der liegt bei rund 800 Euro im Monat. Und das liegt eben daran, dass jetzt zum Beispiel in Bremen die Heimkosten so besonders hoch sind, weil die Mieten da auch hoch sind. Also die Wohnkosten machen einen wesentlichen Teil der Heimkosten aus.
Daniel Wendorf leitet ein Pflegeheim in Detmold und er sieht einen weiteren wichtigen Grund, warum der Pflegeplatz immer teurer wird. Unter anderem auch in den gestiegenen Ausgaben fürs Personal, weil die Gehälter von Pflegekräften, die sind angehoben worden in den letzten Jahren, aber auch die Personaldecke.
Die Summe aus beiden Effekten, also höhere Entlohnung, bessere Entlohnung der Mitarbeiter, aber eben auch mehr Mitarbeiter, was eben zu besseren Arbeitsbedingungen führt und auch zu besserer Pflege, hat eben den Effekt, dass die Kosten gravierend gestiegen sind in den letzten 4 Jahren.
Dazu kommen natürlich noch die Kosten für die Verpflegung, für die Instandhaltung der Gebäude, Azubis und auch Investitionskosten. Das spielt da alles mit rein. Und auch, weil Leben ja grundsätzlich teurer geworden ist. Die Kosten für die Unterbringungen, die legen die Heimleiter nicht selbst fest. Das wird natürlich aufwendig mit den Pflegekassen und Sozialhilfeträgern ausgehandelt. Aber am Ende bleibt die Frage, wer kann es sich noch leisten, Angehörige in ein Heim zu geben bei über 3.000 Euro pro Monat?
Tja, die Pflegeversicherung übernimmt ja, haben wir schon gesagt, immer nur einen Teil der Kosten. Mhm. Die Bundesregierung arbeitet gerade an einer riesengroßen Pflegereform, weil es so ist, dass die Pflegekassen, genauso wie zum Beispiel die Krankenkassen, riesige finanzielle Probleme haben.
Ja, Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen schlägt zum Beispiel vor, dass die Beiträge für die Pflegeversicherung nicht weiter steigen. Also die Beiträge, die von unseren Gehältern abgehen. Das würde aber im Umkehrschluss bedeuten, dass dafür die Zuzahlungen fürs Heim dann noch weiter steigen würden.
Und schon jetzt ist es eben so, dass viele die Kosten fürs Heim gar nicht mehr selbst zahlen können. Dann müssen die Sozialämter einspringen. Es ist schon jetzt so, dass etwa 40% der Bewohner auf die sogenannte Hilfe zur Pflege angewiesen sind.
Tja, da muss man wohl resümieren, alt werden muss man sich leisten können.
Definitiv. 5 Jahre ist es jetzt genau her, dass die Menschen unter anderem im Ahrtal bei Sonnenaufgang gesehen haben, was die Jahrhundertflut angerichtet hat. Das war nämlich in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021, als die Wassermassen in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ja ganze Landstriche zerstört haben und auch 185 Menschen das Leben gekostet haben. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, ich war da gerade in Österreich im Urlaub, da waren auch heftige Unwetter mit Hochwasser, aber das war eben nichts im Vergleich zum Ahrtal. Und auf dem Rückweg aus dem Urlaub, der Weg führt eigentlich genau da vorbei, über die Autobahn, musste ich auch einen großen Umweg fahren, weil damals waren Teile der Autobahn weggespült, die gab es einfach nicht mehr.
Ja, ich glaube, die Bilder haben wir alle noch eindrücklich im Kopf und wir wollen heute am Jahrestag mal auf zwei Menschen gucken, die überlebt haben, deren Leben sich aber radikal verändert hat. Die eine ist Franziska, sie kommt aus Dernau im Ahrtal und ihre Familie hat ein alteingesessenes Gasthaus dort geführt und in der Flutnacht war sie nicht zu Hause, ihr Bruder war aber im Gasthaus und erstmal war Franziska, ja, natürlich gar nicht klar, wie dramatisch die Lage wirklich ist.
Klar wurde es einem erst in den Abendstunden, als wirklich von der Oberadern kam, es sinkt einfach nicht, es geht immer weiter nach oben. Die ersten Wohnwagen dann an den Brücken zerschellt sind, aber da war es dann auch tatsächlich schon so spät, da musste man sich dann einfach nur noch nach oben retten. Wir waren eigentlich nur froh, dass bei uns keiner gestorben ist und dass mein Bruder wohlbehalten nach oben geschafft hat und da überlebt hat.
So, Franziska ist dann mit ihrem Sohn erstmal nach Österreich gegangen, um ja so ein bisschen Abstand zu gewinnen. Da hat sie dann ihren heutigen Mann kennengelernt und ist dann aber mit ihm zurück nach Dernau gekommen.
Mein Herz hing immer an Dernau und ich wollte auch, wenn dann hier, was für die Einheimischen und für den Tourismus hier machen. Das heißt, es gab nie die Option, dass wir woanders hingehen.
Und dann gibt's da noch Rebecca aus der Eifel. Sie lebt nicht weit von Schleiden entfernt und diesen Ort hat's damals auch heftigst erwischt. Sie hat sich dort als freiwillige Helferin engagiert, vor allem für die betroffenen Kinder. Sie hat den sogenannten Malzirkus ins Leben gerufen.
Was kann man machen, wo die Kinder einen Platz haben, wo sie Kind sein können, wo sie aus diesem ganzen Dreck und Zerstörung und Katastrophe und alle sind total fertig und emotional total fertig, traumatisiert, alles ist anders. Die Spielsachen sind vielleicht weg, Mama und Papa sind komplett anders wie sonst. Also ist ja eine unfassbare Ausnahmesituation gewesen.
Und es ist natürlich unheimlich toll, dass sich Rebecca da engagiert. Es geht ihr aber auch wirklich immer noch, auch heute, 5 Jahre später, sehr nah.
Also wenn die Kinder erzählen oder jetzt die Kleine oder sagt, ja, ich hatte halt nie zu Hause, was ganz ist oder bei uns ist immer irgendwas kaputt. Ne? Also die drücken das ja ein bisschen vereinfacht aus, dann ist das halt schon ziemlich hart. Ne? Weil das lässt einen einfach nicht kalt, das tut weh, da verdrückt man auch vielleicht abends nochmal eine Träne.
Unsere Kollegen vom Format Bundesweib haben die beiden Frauen, also Franziska und Rebecca und auch weitere Menschen für ihre Doku Verlust, Trauma, Neuanfang, Leben nach der Flut getroffen. Das ist sehr eindrücklich. Wenn ihr das schauen wollt, den Link dazu packen wir euch in die Folgenbeschreibung.
Genau. Und wir gucken mal, was seit der Flut passiert ist, was das Land daraus gelernt hat. Überall sind wieder vermehrt Sirenen aufgebaut worden, um die Bevölkerung zu alarmieren, weil die Menschen damals ja eben nicht rechtzeitig gewarnt worden sind. Und das Wasser kam ja nachts, also die hatten eigentlich kaum eine Chance. Und es gibt inzwischen auch das sogenannte Cell Broadcast, also mit dem behördliche Warnungen ja direkt aufs Smartphone kommen. Aber es ist auch direkt in den Hochwasserschutz investiert worden.
Genau, Deiche sind erneuert oder auch ganz neu gebaut worden, Flüsse sind in ihren Verläufen geändert worden, damit sie mehr Platz zum Ausdehnen haben. Und die Behörden, die haben auch in vielen Orten ihre Strukturen geändert, Lagezentren eingerichtet zum Beispiel oder Krisenstäbe organisiert, weil man muss schon klar sagen, damals herrschte da auch ziemlich viel Chaos in den Zuständigkeiten. Und klar ist eben auch, solche Unwetter, die werden wiederkommen, das sagen Experten eindeutig, die Frage ist eben nur wann. Und die Auswirkungen sollen dann nicht nochmal so schlimm sein wie damals vor 5 Jahren, als 185 Menschen in den Fluten gestorben sind.
Unsere Kolleginnen und Kollegen vom 11KM-Podcast der Tagesschau haben genauer geguckt, was Deutschland aus dieser Katastrophe gelernt hat. Und auch diesen Link findet ihr in unserer Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Nach der Messerattacke an einem Gymnasium in Bayern vermuten die Ermittler ein extremistisches Motiv. Details haben sie aber noch nicht verraten. Ein 16-Jähriger soll am letzten Mittwoch an einer Schule im oberbayerischen Schongau 2 13-jährige Mädchen mit einem Messer schwer verletzt haben. Gegen den jungen Mann lief vorher schon ein Ermittlungsverfahren, weil er Mitschüler bedroht und in den sozialen Medien Amokläufe verherrlicht haben soll.
Der Waldbrand im Müritz-Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern hat sich deutlich verschärft. Weil der Wind stärker geworden ist, hat sich die brennende Fläche innerhalb kurzer Zeit mehr als verdoppelt. Mehrere Ortschaften mussten schon evakuiert werden. Die Löscharbeiten sind auch deshalb schwierig, weil auf dem Gelände alte Munition liegt.
Spanien steht als erster WM-Finalist fest. 2:0 haben die Spanier gestern Abend gegen Frankreich gewonnen. Und heute Abend spielen dann England und Argentinien aus, wer ins Finale folgt. Und während es da um den großen Titel geht, geht es in Deutschland um den neuen Bundestrainer, der ja alles besser machen soll. Jürgen Klopp soll es werden. Und gestern haben sich der DFB-Chef und der Red Bull-Chef getroffen, um sich zu einigen, wie Klopp aus seinem laufenden Vertrag rauskommen kann. Das soll wohl gut gelaufen sein, schreibt zumindest die deutsche Presseagentur, obwohl keine Details bekannt sind. Aber vielleicht guckt Kloppo ja dann schon als Bundestrainer das Finale am Sonntag.
So, jetzt bitte reden wir mal über was Schönes, was Niedliches, was Graues und Flauschiges.
Piep, piep, piep. Also ich muss gestehen, ich wusste nicht, dass Adlerküken auch ganz niedlich sein können. Wobei ich muss genauer sagen, es sind Schreiadlerküken.
Ja.
Die haben so niedliche, kleine, graue, punkige Fusselhärchen. Sehen süß aus, aber auch so ein bisschen abgerockt wie nach einer Partynacht. Aber diese Adler sind vom Aussterben bedroht. Und du konntest sie ja vor kurzem besuchen, weil bei dir um die Ecke in Potsdam gibt es so eine Schreiadler-Aufzuchtstation.
Genau, das ist wirklich idyllisch. Mitten in Potsdam im Wald, da gibt es den Falkenhof und da leben auch andere schon ausgewachsene Greifvögel. Und jetzt aktuell eben auch 26 Schreiadlerküken, die dort künstlich ausgebrütet wurden. Denn diese Art ist bei uns vom Aussterben bedroht. Es gibt in Brandenburg nur noch 30 Schreiadlerpaare, die übrigens monogam leben. Und in Mecklenburg-Vorpommern gibt es noch circa 100. Und das war es dann aber auch schon in Deutschland damit.
Das sind nicht viele, aber im Nachbarland gibt es dafür richtig viele, nämlich in Polen. So, und weil jedes Vogelpaar immer genau 2 Eier legt, wird das jüngere Ei von NABU-Mitarbeiterinnen, also vom Naturschutzbund, aus den Nestern geholt. Ja, man muss schon sagen, gerettet. Roxana Kausza ist so eine Frau, die in Polen auf die Bäume klettert.
Das zweite Ei ist quasi ein Ersatzei, falls das erste Ei nicht befruchtet wurde und kein Küken schlüpft. Aber viele Raubvögel haben das Verhalten, was wir Kainismus nennen, von Kain und Abel. Es gibt eine große Aggressivität zwischen den Küken.
Ja, das Küken, was 1 bis 2 Tage später schlüpft, würde also vom Geschwisterküken getötet werden. Und um das zu vermeiden, also diese notwendige Rettung der kleineren Eier. Und dann folgt ein sehr vorsichtiger Transport aus Polen nach Brandenburg. Und Roxana Kausza muss diese Kleinen dann 3-mal täglich füttern. Die mögen gern klein gehackte Mäuse oder Hasenfleisch. Und ich durfte dabei sein. Und diese Küken sitzen da in so kleinen Plastikwannen. Die sind mit Laub und mit Ästen ausgekleidet. Es riecht ziemlich streng in diesen Räumen. Und diese Küken, eben weil die so eine Aggressivität aufeinander haben, die dürfen sich auch nicht sehen, weil sie eben zu diesem Brudermord neigen, wie bei Kain und Abel aus der Bibel. Deswegen haben die so ja dünne Pappen zwischen den Wannen.
So, Magda, jetzt musst du aber auch bitte noch erwähnen und auf keinen Fall unterschlagen, wie du da in den Raum gegangen bist. Das kann man nicht einfach so. Ich habe die Bilder gesehen und ich dachte ehrlicherweise, es ist KI.
Keine KI, nee. Es ist wirklich ein bisschen lustig, weil damit die später auch ausgewildert werden können, dürfen sie für sie keinen erkennbar menschlichen Kontakt haben. Die sollen sich an gar nichts gewöhnen, was außerhalb ihrer Natur liegt. Und Roxana hat dann erstmal schon vor der Tür auf dem Handy so mütterliche Schreiadlerrufe von YouTube aus angemacht. Und dann wissen die Kleinen schon, es gibt Futter. Dann gab es schon ein Mordsspektakel. Und dann haben Roxana und ich uns braune Umhänge angezogen. Ja, und eine Maske aufgesetzt, die war mit Federn beklebt und ja, sie hatte auch einen Schnabel. Es sah wirklich ein bisschen nach Fasching aus, aber es geht da um was.
Es sah ein bisschen aus wie so ein Mittelalterfilm, wo die Leute auf so einem Tanzball dann so eine komische Maske tragen. Aber wenn es hilft, die Küken sollen schon Ende Juli in die Auswilderungsstation in Nordbrandenburg kommen und von da dann eben zurück in ihren natürlichen Lebensraum und damit das klappt, eben auch diese Masken. Die Volieren werden dann aufgemacht, dann können die frei rausfliegen und jetzt schon mal Flug und Jagd trainieren, weil das können sie ja bis dato noch nicht.
Genau, und anfangs werden sie auch da dann noch bei der Auswilderung weiterhin anonym zugefüttert, so heißt das. Aber wenn sie dann genug Kraft und auch Fertigkeiten gesammelt haben, dann brechen die tatsächlich im September schon selbstständig auf zu ihrem ersten Herbstzug in die Überwinterungsgebiete im südlichen Afrika.
Man muss jetzt dazu sagen, dass diese Aufzucht der Schreiadlerküken auch nur vorübergehend unterstützt wird, bis sich die Population in Deutschland wieder stabilisiert hat. Der NABU unterstützt das zusätzlich auch durch die dauerhafte Erhaltung der Lebensräume. Die brauchen die ja, also zum Beispiel Wiedervernässung, so heißt es dann offiziell, ganzer Landschaften oder auch durch den Verzicht von landwirtschaftlicher Nutzung von Flächen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Weil wenn der natürliche Lebensraum erhalten wird, dann sterben die auch nicht aus.
Genau, und vielleicht denkt jetzt der ein oder andere, hey, diese Eierrettung und Aufzucht der Adlerküken, das ist ja irgendwie ein Eingriff in die Natur. Wenn die doch vom Aussterben bedroht sind, dann müsste man das so hinnehmen. Allerdings sagt der Naturschutzbund auch, die Bestände des Schreiadlers, die sind ja durch uns Menschen so stark verringert worden. Also Stichwort Lebensraumzerstörung. Also dieser Eingriff hat schon längst stattgefunden. Von daher ist so ein Artenhilfsprogramm ein wichtiger Teil der Arbeit des Naturschutzbundes.
So, und wir beiden großen Schreiadler sind morgen dann auch wieder für euch da. Und dann hören wir uns. Wir freuen uns sehr darauf.
In diesem Sinne, tschüss, tschüss, bis morgen.
Tschüss.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.